Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 308 des Computer Club 2, des CC2. Ich begrüße alle, die ihre Lauscher in unsere Richtung halten.
Und ich begrüße auch alle, die ihre elektromagnetischen Wellen empfangen oder auch die Schallwellen empfangen, die Ohrhörer tragen, Lautsprecher haben, Fernsehgeräte bedienen oder sowas. Und haben wir noch einen, der was sicherlich begrüßen will und muss.
Ich wünsche allen, ich begrüße alle ganz herzlich und hoffe, dass das, was wir uns ausgedacht haben, Spaß machen wird.
Gut. Genau. Wie alle zwei Wochen kommt jetzt wieder ein Update von mir zum Thema Kreditreform, der Running Gag.
Gern gehört.
Ja. Also ich bekomme ja mittlerweile Fanpost. Mach ja weiter. Wir wollen wissen, wie das ausgeht. War es letztens so, dass man mir nun ganz klar und unmissverständlich gedroht hat, dass nun das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet wird und ein Mahnbescheid erstellt wird und so weiter und so weiter. Hat man es jetzt doch nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Liebe Kreditreformer, was macht ihr eigentlich? Schreibt mir jetzt hier unter dem 17.01., sehr geehrter Herr Rudolph, in einer dringenden Angelegenheit in Versalien, fettgedruckt, zentriert, in einer Zeile. Und dann weiter, erbitten wir Ihren Rückruf. Ihre Ansprechpartnerin, und dann kommt wieder der Name, den ich geändert habe, Eckert, Telefonnummer minus 37, also den Rest muss ich mir zusammensuchen, Montag bis Donnerstag, von bis Freitag, von bis mit freundlichen Grüßen. Warum schickt ihr mir keinen Mahnbescheid? So was Feiges. So, und das nächste Schreiben, eine Woche später wieder, jetzt vom 24.01. Rechnung der Firma Blabla, Deutscher Amateur Radio Club, sehr geehrter Rudolph. In obiger Forderungsangelegenheit haben Sie unsere zahlreichen Mahnungen bisher unbeantwortet gelassen. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich Ihr Verhalten negativ auf Ihre Kreditwürdigkeit auswirkt, welche in der Art einer Auskunft über Sie bei Kreditreform gespeichert ist. Das heißt also, die teilen mir jetzt mit, dass Sie negative Merkmale über mich gespeichert haben, weil ich mich auf Ihre Mahnungen nicht gemeldet habe. Das heißt, eine Mahnung von Kreditreform, die auf unbegründeten Forderungen des Deutschen Amateur-Radio-Clubs sich beruft, die reicht aus, um mich zu schädigen, denn Schaden ist es ja wohl, denn Sie gehen ja hier weiter. Das heißt, dass unsere Mitgliedsunternehmen aus der gesamten Wirtschaft Zugriff auf ihr negatives Zahlungsverhalten haben. Wieso negatives Zahlungsverhalten? Ich habe überhaupt nicht gezahlt, das ist doch nicht negativ. Alles andere habe ich gezahlt, ich habe keine Schulden, Kinder. Wenn ihr so blöd seid und das nicht wisst, dann tut's mir leid. Dann solltet ihr nicht Kreditreform heißen, sondern Humpelpumpel oder Hanswurst oder so etwas.
Wir haben ja auch noch einen Zugriff oder einen Durchgriff dann auch noch auf die Schufa. Wenn die Kreditreform sowas macht, dass die Schufa dann auch sagt, der Kerl, der ist...
Wo haben Sie ja schon mal gedroht, hier jetzt nicht mehr. Und jetzt schreiben Sie mir aber, was jetzt passiert mit mir. Somit wird es Ihnen schwer bzw. unmöglich gemacht. Selbst kleinste Geschäfte wie Kontoeröffnung, Mobilfunkvertrag, Mietvertrag, Kreditvertrag und Warenlieferungen im Versandhandel zu tätigen. Ihr seid einfach freche Schweine. Entschuldigung, anders kann ich es nicht sagen. Unverschämt, frech, verlogen, hinterhältig. Alles das, was ihr geschrieben habt, habt ihr nicht wahrgemacht. Alles das, womit ihr droht, passiert nicht. Und jetzt versucht ihr auf diese Art und Weise zu kommen. Was bitteschön soll das? So, und dann kommt der letzte Satz. Sie sollten in Ihrem eigenen Interesse handeln und sich mit uns innerhalb der nächsten 5 Tage zur gemeinsamen Erstellung eines Abzahlungsplanes in Verbindung setzen. Also ich soll über 161 Euro einen Abzahlungsplan mit denen machen.
Kinder, ist das noch nicht höher geworden? Ist das immer noch 161?
Ich habe noch nichts gehört. Sie schreiben ja keine Summe mehr. Sie legen auch keine Zahlungszettel da mehr dabei oder so. Wahrscheinlich haben Sie die Hoffnung aufgegeben. Also, nach dem großen Popanz mit Mahnbescheid und gerichtlichem Mahnverfahren und bla bla und drum und dran, kommen jetzt so etwas, dass ich mich in meinem eigenen Interesse und so weiter, wenn ich das machen würde, so doof bin ich ja nun nicht, dann würde ich ja mit denen in irgendeiner Art etwas anerkennen oder so. Kinder, kann nicht wahr sein, oder? Mich auf diese hinterlistige Art und Weise. Ihr wisst nicht, wer ich bin, ne? Mit den Mitteln kommt ihr mir nicht bei. Also, überlegt's euch. Das nächste Mal könnt ihr vielleicht davon gehe ich aus, einen Bittbrief schicken, dass ich einen Teil eurer Kosten, die ihr unverantwortlicherweise euch selbst verursacht habt, übernehmen soll. Aber den braucht ihr nicht abschicken. Spart das Porto, ist viel besser. Und dann tschüss.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du demnächst noch telefonisch erreichbar bist, ob du noch eine Autoversicherung hast. Was darfst du noch nicht haben? Du darfst auch keine Parfums im Netz bestellen oder sowas.
Ja, irgend so etwas, ja.
Ja, und ja. Also du wirst untauglich sein, weiter zu leben.
Ja, ja, klar.
Und das gehst du ein, das Risiko?
Naja, also wenn mir hier so eine Firma, die ich wirklich nicht mehr für seriös halten kann, so ein Mist schreibt, so einen unglaublichen Quatsch schreibt, dann muss ich doch wirklich sagen, es ist eigentlich viel billiger als Kino, diese Unterhaltung, die mir hier gewährt wird, und es kommt regelmäßig jede Woche ein neues Schreiben.
Das nächste kommt also wann? Das kommt also jetzt nächsten Mittwoch oder sowas?
Ja, ja, also das wird jetzt in 2-3 Tagen wahrscheinlich, wäre es fällig, mal sehen.
Da hast du ja ständig was, auf das du warten kannst. Das ist ja toll.
Ja, mittlerweile warte ich wirklich darauf und sage, mal sehen, was sie jetzt wieder schreiben.
Auf jeden Fall, ich habe das auch gehört, finden das einige Leute wirklich toll, dass du das veröffentlichst und dass man da mal mitfiebern kann. Was passiert denn jetzt? Wird er in den Knast kommen oder kann er von da aus die Sendung weitermachen?
Das
ist ja auch noch nicht geregelt, ne?
Nee, das haben sie mir noch nicht angedroht, dass ich keinen Audiocast mehr produzieren kann, wenn ich nicht bezahle. Das könnte natürlich noch eine Drohung sein.
Ja. Aber dass sie das noch nicht selbst reingehört haben, was du da erzählst. Denn dann würde man ja vielleicht ein bisschen leiser sein.
Wir wissen ja, dass unsere Zuhörer nicht die dümmsten in dieser Nation sind und das ist auch Leute sind, die Bildung haben und wissen, worum es geht, politisch und auch technisch. Und ich vermute mal, das, was hier geschrieben wird, der Schreiberling ist wahrscheinlich eine Maschine, die irgendwann mal von jemandem, der einen psychologischen Grundkurs besucht hat und weiß, was Drohungen sind, gefüttert wurde. Und das ist das, was dabei rauskommt. Also ernst nehmen kann man sowas nicht, wenn ein Computer mir schreibt. Kann mich mal.
Also dieser eine Satz da drin, diese Drohung oder diese fast, das klingt ja fast so, als hätten sie das schon wahrgemacht, dich da auf die Liste zu setzen,
ja.
Und die alles da, alle Möglichkeiten des normalen Wirtschaftsbetriebes wegzunehmen, das ist ja schon eine Erpressung, die ist ja schon justiziabel. Da könntest du ja jetzt so langsam mal anfangen und könntest mal dagegen schießen.
Ja, soll ich mir wirklich die Mühe machen? Ich verbreite das lieber, was für ein Schwachsinn das ist, was hier passiert. Und wenn die Leute keine Angst mehr vor so einem Laden wie Kreditreform haben, bei unberechtigten Forderungen wohlgemerkt,
ja.
Dann ist das doch viel schöner, als wenn ich jetzt, was weiß ich was, in meinem einen einzigen Fall gegen die gewinne. Davon hat doch die Allgemeinheit nichts. Mir geht das einfach so am Arsch vorbei, was sie da schreiben. Und das muss jeder wissen, wenn eine unberechtigt erhobene Forderung versucht wird, auf diese unverschämte Art und Weise von einem solchen kleinen Unternehmen da einzutreiben, dann muss man einfach das Sitzfleisch haben und sagen, Kinders, es ist aber nett. Ihr unterhaltet mich wirklich hervorragend. Dankeschön.
Naja, vielleicht musst du GEZ bezahlen.
Ja, mache ich das sowieso, GEZ.
Aha, ja. Was mich geärgert hat, das war in den letzten Tagen, ich habe das auch in den Blog reingeschrieben, dass die Bild-Zeitung etwas Besonderes vorhat. Und zwar will die
am 23. dem Blog, heißt das nicht das Blog?
Das Blog oder die Blog. Das Blog, na gut. Für mich ist es der Blog.
Aber ein Blog kommt auch von, wie sagt man in Deutschland dazu? Tagebuch.
Ja.
Ja.
Der ein, Tagebuch.
Ja, ein Log. Ein,
der Tagebucheintrag.
Ein Logbuch eigentlich. Ein
Logbuch. Ja gut, okay, ein Logbuch. Und zwar will die am 23. Juni dieses Jahres den 60 Jahre Geburtstag feiern. Das ist sicherlich ein Termin, für den man irgendwo respektieren kann. Denn 60 Jahre eine Zeitung so hochzuhalten mit Lügen und mit vielen, vielen komischen Artikeln ist schon eine Leistung. Und das wollen sie auch feiern. Und sie wollen jedem Haushalt, also 41 Millionen Haushalten in Deutschland, eine Bild-Zeitung zukommen lassen, wohlgemerkt kostenlos. Und als ich dann gelesen habe in den Mediadaten für diese Ausgabe, dass man 41 Millionen Zeitungen austragen will, jeder Briefkasten eine Zeitung bekommt und dass man damit auch die Verweigerer erreicht, die ja sonst Geschenke ablehnen und so weiter und so weiter. Das hat mich geärgert, wo man das reinschreibt, dass sie etwas, ja, fast was Illegales damit betreiben und können auf dem Hinterweg so irgendwie die Leute, die das gar nicht haben wollen, doch erreichen.
Also es geht um die Werbeverweigerer. Das ja, sind genau. die keine Werbeprospekte in ihrem Briefkasten haben wollen.
Genau. Die Leute haben zum Teil auf dem Briefkasten schon draufstehen, bitte keine Werbung.
Ja, das wird ja auch eingehalten. Die so. Bildzeitung, die Bildzeitung immer. Will allerdings am 23.06. ein redaktionelles Blatt, das wahrscheinlich eine Rückschau sein wird, verbreiten und das an alle Haushalte geben. Und genau. wie in jeder anderen Zeitung auch, wird es da drin Werbung geben. Also ich will das jetzt nicht schönreden. Ich versuche das einfach mal nur auf Fakten zu bringen.
Ja, denn die Werbung, das können wir ja gleich hier mal sagen, wird ja schon angeboten. Der Preis steht fest und zwar für eine ganze Seite Bildzeitung 4 Millionen Euro. 4 Millionen Euro. Für eine halbe Seite 2,2 Millionen Euro. Und für so einen kleinen Streifen da irgendwo rechts oder links 1,2 Millionen.
Die werden, können wir für unsere Homepage übernehmen, diese Preise.
Die werden die Ausgabe sicherlich voll kriegen. Das ist bei der Verbreitung ist damit zu rechnen. Jetzt mal was ganz anderes dazu. Ich finde, das, was die Bild-Zeitung davor hat oder der Verlag davor hat, ist eine logistische, unheimlich große Herausforderung. Denn es müssen der Inhalt ist also jetzt nicht tagesaktuell, denn 40 Millionen Exemplare an einem Tag zu drucken, würden die Kapazitäten der Druckereien, die Springer zur Verfügung hat, nicht ausreichen. Die müssen sowieso sehen, dass sie das irgendwo machen. Es darf aber auch nicht zu alt sein. Es muss also ungefähr in der Woche laufen, gedruckt werden, in der es verteilt wird. Ja. Die haben, ich glaube, 5 oder 6 Druckstandorte. Allerdings sind die auch heute schon ausgelastet, denn über die gleichen Maschinen wird ja nicht nur die Bild gedruckt, sondern auch die Welt, es wird die Süddeutsche wird gedruckt, Handelsblatt wird gedruckt, es sind also ganze Bündel von Zeitungen, die in der gleichen Logistikkette arbeiten.
Es gibt ja noch ein Ausland, die keinen Feiertag haben.
Es geht um sehr viel Gewicht dabei, das ist die Logistik einfach zu teuer, das ist nicht zu bezahlen. Denn die gedruckte Zeit, es muss ja erstmal das Papier hingebracht werden. Erstmal muss man das Papier kommen. Das Papier muss hingebracht werden zur Druckerei und muss hinterher, denn wenn es bedruckt und gefalzt ist, wieder zurückgeholt werden. Dann müssen die Abladestationen versorgt werden. Ich habe versucht zu recherchieren, ich bin nicht dahinter gekommen, wer die Verteilung übernimmt, ob Hermes oder Post oder wer das macht. Jedenfalls müssen diese bedruckten Zeitungen an dem Tag oder einen Tag vorher in den Verteilzentren landen und dann müssen irgendwelche fleißigen Leute die zu den Haushalten bringen. Das ist eine logistische Herausforderung. Und wenn sie das schaffen, dann muss man sagen, Respekt davor. So, und jetzt kommst du mit deinen Negativsachen.
Ich finde, das ist doch überhaupt kein Problem. Meine Lösung ist klar. Also erstens, Bild-Zeitung, das ist für mich einfach nur ein Begriff, der negativ belegt ist. Es ist für mich keine Zeitung. Bild vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich kann mich noch sehr genau an den 13. August 1961 erinnern, was da passiert ist, und die meisten Deutschen hoffe ich doch wohl auch. Mittlerweile ist das ja Geschichte. Aber am Montag, den 14. August 1961, bin ich dann morgens zur Arbeit gefahren in Köln, zu Fleischhauer, bin über die Oskar-Jäger-Straße gefahren und habe mir dann da an einem Bütchen eine Bild-Zeitung geholt. Und da stand ganz groß, natürlich, über den Mauerbau drin. Und es stand aber auch drin, wir, die Bild-Zeitung, werden so lange, wie es die Mauer gibt, unseren Preis nicht erhöhen, der damals 10 Pfennig war. Es hat nicht lange gedauert, 2-3 Monate, glaube ich, da wurde der Preis erhöht auf 15 Pfennig. Und da habe ich gedacht, Kinder, so verarschen lasse ich mich nicht von euch. Das war doch wohl eine Lüge. Seid ihr entweder so dumm, dass ihr das nicht gewusst habt, oder ist es einfach nur so raus, oder leichtfertigt oder so? Und habe gedacht, nee, also wer mit seinen Versprechungen, mit seinen Aussagen, mit seinem Willen zu Deutschland,
zu Deutschen an beiden Seiten dieser schwachsinnigen Mauer zu stehen, so umgeht und es einfach wieder wegnimmt, das ist nicht meine Zeitung. Und ich habe seitdem keine dieser Zeitungen mehr gekauft. Und wenn irgendjemand es wagen sollte, in meinen Briefkasten eine solche Zeitung zu stecken, und das halte ich für eine sehr gute Idee, dann würde ich diese Zeitung nehmen, in einen Umschlag stecken und mit der Aufschrift Gebühr zahlt Empfänger zurückschicken an den Bild-Zeitungsverlag, wer auch immer das ist, das will ich ja noch rauskriegen, wo das Ding hinzugehen hat, und hoffe, wenn das nun von den 40 Millionen Verteilten vielleicht nur 10% machen, dass sie an diesem Rückporto, was sie dann zu zahlen haben, doch einiges zu fressen haben. Und vor allen Dingen das Altpapier, was sie dann darum liegen haben, das sollte auch noch zu ihrem logistischen Problem beitragen. Hoffe ich. Also Kinders, nehmt mich raus aus diesem Verteiler, ist viel, viel billiger für euch.
Ja. So, es geht ja weiter. Es kostet also 3 Euro, um das zurückzuschicken, wenn Gebühr zahlt, Empfänger. Die müssen 3 Euro bezahlen, können es allerdings auch verweigern. Und dann liegt da irgendwo ein Riesenhaufen Papier rum. So, jetzt hat man es geschafft im Jahre 2011.
Aber dann würde das nächste Mal derjenige, der es transportiert hat und zurücknimmt, sich überlegen müssen, ob er wieder so etwas macht, denn an dem bleibt es ja dann hängen.
Aber jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht.
Dass ich das noch erleben darf.
Ja. Jetzt haben ja viele Leute, wie gesagt, diese keine Werbung auf den Briefkasten. So, und das ist mittlerweile, ist das durchlöchert, durch ein Gesetzesurteil in Hamm ist das gefallen, und zwar Mitte 2011, vielleicht schon vorsorglich darauf. Also nicht zu der Werbung zählt eine redaktionell erstellte Zeitung. Also auch so ein Wochenspiegel, der ja nur von Werbung lebt, gehört nicht mehr dazu, weil er ja einen redaktionellen Teil hat. Die Bild-Zeitung gehört dazu, weil sie ja hoffentlich einen redaktionellen Teil hat. Also können jetzt alle Typen, natürlich diese Werbeverweigerer, doch erreicht werden, weil die Bild-Zeitung eingeworfen werden darf. Und jetzt muss man hantieren. Jetzt muss man sagen, ich möchte dennoch keine Bild-Zeitung von denen geschenkt haben, vom Springer Verlag. Und jetzt muss ich meinen Briefkasten erweitern. Und das macht man dann so, indem eventuell ein Aufkleber, an dem wir auch noch ein bisschen mitarbeiten wollen, in die Welt gesetzt wird. Am besten wäre es, wenn dieser Aufkleber mit der Bild-Zeitung verteilt werden würde. Das wäre das
Allerbeste. Dann wird ja aber schon in deinem Briefkasten.
Ja, und da muss nun draufstehen, auch keine Werbezeitschriften.
Keine Gratiszeitung.
Keine Gratiszeitung. So. Und das werden wir noch beschreiben, denn wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Juni. Und weiterhin kann man natürlich auch, und das ist noch schlimmer, wenn man das macht, das ist so ähnlich wie bei Street View. Da waren wir wohl ja ein bisschen mit dabei, dass das relativ erfolgreich in Deutschland wurde und Street View aus dem Fokus von Google rausgekommen ist in Deutschland. Die haben absolut keine Lust mehr, weil da zu viele protestiert haben und haben sich da verschleiern lassen. So, wenn man jetzt hingeht und schreibt an den Springer Verlag, und wir werden da so ein Grundsatzschreiben, werden wir auf unserer Seite ablichten und das dann jeder benutzen kann und als E-Mail eventuell das an den Springer Verlag schicken kann, kann man dagegen sein, dass bei mir persönlich, wohne hier und hier und hier, persönlich etwas abgeladen wird.
Gibt es eine Rechtsgrundlage dafür, dass ich sagen kann, also hier, ich möchte von euch nichts in meinem Briefkasten finden?
Das gibt es, ja. Und dann müssen Sie nachher auch noch die Austräger noch informieren, wer keine kriegt.
Und wenn es dennoch passiert, kann ich dann verlangen, dass Sie es wieder zurückholen?
Ich kann also auch eine strafbewährte Abmahnung auf die Waage setzen.
Das ist toll.
Das Schöne ist ja, dass es mittlerweile Rechtsanwälte gibt, die sich genauso verhalten und die auch dafür sind, mit ihren Blogs oder mit ihren Logbüchern dazu beitragen, dass es Leute geben wird, die das einfach verweigern.
Mhm. Ja, finde ich gut. Also wenn das diesen Verlag dann Geld kostet, denn der macht es ja offensichtlich, um Geld zu verdienen, um eine Verbreitung zu haben wie keine andere Zeitung in Deutschland und damit auch Werbekunden zu locken. Und wenn man ihn da wirklich in die Pfanne spucken kann,
wäre das eine tolle Sache.
Ja. Also die Zeitung wird sicherlich nicht an jeden persönlich adressiert, sondern die wird hier wie eine Postwurfsendung an alle Haushaltungen weitergegeben.
Ja, aber wenn ich doch vorher protestiert habe dagegen.
Ich bin doch nicht der Mülleimer des Herrn Springer, oder?
Du müsstest wahrscheinlich wirklich den Briefkasten kennzeichnen. Denn nee. Ansonsten kriegt dich der Verlag den Ärger, sondern der Austräger. Und das ist nun wirklich das letzte Glied in der Kette, der das nicht verdient hat.
Also der Chef des Austrägers wahrscheinlich. Und wenn der davon lebt, mir Müll in den Briefkasten zu schicken, nach meiner Definition Müll, bitteschön, ist eben so.
Wenn der Springer Verlag weiß, dass ich mich dagegen verwehre, dann muss er das den Austrägern mitteilen.
Ja, das meine ich auch. Aber das ist ja so ein Thema mit Daten, Datenschutz und so weiter und so weiter. Da gibt es ja auch neue Initiativen in der EU, die uns betreffen, uns, die wir im Internet sind, die wir mit unseren Computern durch die Gegend reißen, virtuell. Und die EU will ja da in der Richtung auch etwas tun, Heinz.
Ja, die EU-Justizkommissarin Viviane Reding hat einen Entwurf für ein Datenschutzgesetz vorgelegt. Oder ja, einen Entwurf kann man sagen. Der soll dem Europäischen Parlament vorgelegt werden. Und das kann dann abstimmen, ob es das als Gesetzesvorlage oder als Empfehlung für die lokalen Regierungen durchgehen lässt. Die Idee dabei ist, dass wir hinterlassen ja Spuren im Internet. Sei es, wenn einer bei Facebook oder Twitter aktiv ist oder wenn du Banking machst oder wenn du irgendwas im Internet alleine bestellst. Du gibst ja persönliche Daten weiter. Die liegen dann auf irgendwelchen Servern. Bis heute ist es fast unmöglich, darauf zu bestehen, diese Daten löschen zu lassen. Wir alle kennen sicherlich noch das Beispiel von jemand, der seinen Facebook-Account gelöscht hat, angeblich, und dann nochmal nachgefragt hat, was ist denn an Informationen von mir noch bei euch auf euren Servern und den 200 Seiten Dokumentation kriegte, was er alles da gemacht hat. Also soll das Löschen leichter werden. Jetzt hat die...
Ja, vor allen Dingen, wo das Gelöschte nicht gelöscht
ja,
war.
Ja,
das war, kam ja,
ja
alles wieder.
Das ist fatal heute noch. Jetzt hat die Frau Reding das alles in die Gegend geschmissen und schon kommen aus allen Seiten Lob und Tadel. Erstmal die Datenschutzbehörden sagen, prima, endlich kommt mal was Einheitliches. Es gibt eine europaweite Vereinheitlichung dann. Auf der anderen Seite kommen dann auch wieder die Datenschützer sagen, das ist eine Aufweichung gegenüber dem, was im deutschen Recht heute schon ist. Zum Beispiel muss heute jede Firma, die über 10 Angestellte hat, einen Datenschutzbeauftragten haben, der zur Information der Mitarbeiter verpflichtet ist. Nach dem neuen Gesetz sollen es erst Firmen sein, die über 250 Angestellte haben, also erst größere Firmen. Damit sind die kleinen Fallenden da etwas durch und sind gehalten, das eben auf Eigeninitiative zu machen. Dann gibt es die Online-Versenderunternehmen, die sagen, denn der Austausch von Kundenadressen wird im Vergleich zu dem, was bisher ist, plötzlich wesentlich schwieriger, da der Datenschutz das einschränkt. Ich als Verbraucher würde sagen, super, die sagen natürlich, wenn ich jetzt irgendwelche Kundendaten weitergeben will, weil ich einen Unterlieferanten habe, wird mir das dadurch fast unmöglich gemacht. Ich muss die Zustimmung des End-Users haben, des Endkunden haben. Das Recht auf Vergessenwerden, das ist ein zentraler Punkt dabei. Der ist allerdings, so meinen denn wieder die Juristen, nur sehr, sehr schwer einzuhandeln. Denn wer weiß, wo unsere Daten überall plötzlich gelandet sind. Und hier ist Handlungsbedarf auch oder Verantwortungsbedarf auch für die Firmen, die mit Kundendaten umgehen oder mit Interessentendaten umgehen.
Aber das sind erstmal zwei verschiedene Themen. Erstmal hat die Frau Reding ja ganz klar ihre ursprünglichen Forderungen deutlich reduziert. Denn ja. Der EU-Rat hat ja mal vorgeschlagen, Fristen von 1 bis 3 Jahren für die Vorratsdatenspeicherung zu bringen. Und jetzt mittlerweile sind sie auf mindestens 6 Monate runter skaliert worden. Man muss vielleicht mal dazu vergleichen, 4 Jahre zum Beispiel gilt in Italien Oder Polen hat ja schon mal vorsichtshalber eine Frist von 15 Jahren beantragt. Das heißt also, diese 6 Monate ist eine feine Sache. Wobei,
du meinst jetzt die Verbindung, die Speicherung der Verbindungsdaten.
Die VDS, die Vorratsdatenspeicherung. Ja, ja. Wobei ich so ein bisschen ängstlich bin, wenn es zu den 6 Monaten wirklich kommt, dann hat man erstmal irgendetwas fundamentiert. Und dann sagen, wir ändern ja gar nichts, aber wir brauchen jetzt ein Jahr oder wir brauchen jetzt 2 Jahre. Für sowas sind unsere Politiker ja berühmt, bekannt und bestens begabt.
Ja, ja, das, aber das Thema Vorratsdatenspeicherung, Verbindungsdatenspeicherung, so muss es heißen, den die Ermittlungsbehörden gerne hätten, ist ja etwas anders als das, was Frau Reding hier in die Gegend geschmissen oder Reding hier in die Gegend geschmissen hat. Da geht es ja wirklich um den Schutz der Personendaten, der personenbezogenen Daten.
Dass man sie wieder löschen kann.
Dass man sie wieder löschen kann. Das ist an sich der Kernpunkt. Und wie ich eben sagte, wir wissen nicht, wo unsere Daten überliegen. Wenn du also bei eBay irgendwas einkaufst, dann liegen deine Daten zunächst bei eBay, die werden weitergegeben an den eigentlichen Versender. Der hat sie dann auch und der könnte sie dann theoretisch auch wieder für Werbungssachen irgendwas weitergeben. Und das soll verhindert werden. Jetzt sagt natürlich unser oberster Datenschützer, wenn wir das so machen, dann wird das ein Parcourslauf, der kaum noch zu handeln ist. Denn normalerweise müsste für jede Station, die Daten weitergegeben werden, der Inhaber der Daten, also der Endverbraucher, müsste das bestätigen. Das heißt, bleiben wir mal bei dem eBay-Beispiel. Also bei eBay hast du dich angemeldet, du hast also deine Daten dahinterlegt. Du willst etwas kaufen, eBay möchte die Daten weitergeben, muss also dann bei dir anfragen, darf ich die Daten dem und dem weitergeben? Das musst du bestätigen, dann dürfen die Daten weitergegeben werden. Wenn der jetzt einen Lieferanten hat, von dem er dir das schicken lassen will, ein Dienstleister zum Beispiel, muss er die Daten an den ja weitergeben. Also zum Beispiel an die Post das geben, dann müsstest du wieder bestätigen, dass die Post denn die Daten haben darf, um das logistisch auszuführen. Und das kann eine sehr, sehr lange Lieferkette sein. Da sind wir gerne, wobei ich finde das gar nicht so schlimm, wenn ich weiß, wo alle meine Daten landen plötzlich.
Ja. Ich habe noch eine Rückfrage, ja. Heinz. Wenn da ein Datenschutzbeauftragter, sagen wir bei 100 Mitarbeitern verlangt wird oder 200 Mitarbeitern verlangt wird, was ist denn, wenn er alle Daten in der Cloud hat? Was soll der mit dem Datenschutzbeauftragten?
Die Cloud ist wieder ein Problem für sich. Normalerweise ist es ja so, dass du in der Cloud eine Dienstleistung anmietest, also entweder Speicherplatz oder Rechnerkapazität anmietest. Der Betreiber der Cloud sollte normalerweise keinen Zugriff auf deine Daten haben, beziehungsweise sollte vertraglich dazu verpflichtet sein. Wenn er es trotzdem macht, ist es eben Vertragsbruch oder sogar strafbewehrt. Das ist also das Gleiche, als ob du die Daten, es sollte genauso sein, als ob du deine Daten in deinem eigenen Rechenzentrum wohl verschlossen hast, wo dann nur ausgesuchte Leute rankommen. Was damit in Wirklichkeit passiert, wissen wir nicht, das wird die Zeit zeigen. Viele Sicherheitsverantwortliche sagen, seid vorsichtig mit dem Cloud Computing, denn wir sind nicht sicher, was machen die Provider damit und was noch viel schlimmer ist, was machen die Behörden damit? Nicht, dass denn irgendwo ein Cloud-Provider dazu gezwungen werden kann von irgendwelchen Sicherheitsdiensten, dass er plötzlich alle Daten, die in seinem Rechenzentrum sind, offenzulegen. Das ist ja die Befürchtung, dass man gerade in den USA hat, denn das ehemalige freiste Land der Welt ist ja da sehr, sehr weit in der Einschränkung der persönlichen Freiheit oder in dem Abgriff von Daten von Privatleuten.
So. Nicht nur im Abgriff von Daten, sondern auch in dem Zugriff auf Privatleute. Man kann zu Kim Schmitz stehen, wie man will, aber wenn ich mir überlege, dass dieser selbsternannte Weltpolizist und weltweit größte kriegführende Land überhaupt, dann sagt, also den will ich haben und dann müssen alle anderen springen. Es ist sehr bedenklich, obwohl den Schmitz wegzusperren, was der macht, naja, ist ein anderes
Vielleicht
Thema.
Vielleicht in der nächsten Sendung mal, dass wir darüber
Vielleicht, reden. Nein, ich möchte jetzt eine Abstimmung erzwingen zwischen euch. Ja, wir haben am Anfang über so großartige Unternehmen gesprochen, wie Bildzeitung und Kreditreform. Die Technik ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal von unserer Regel abweichen und eine Viertelstunde dranhängen, weil am Anfang das Gelaber ist vielleicht nicht für jeden, der kann dann später einsteigen.
Jetzt? Ja, klar. Na gut, okay, machen wir weiter.
Ich habe nämlich ein Thema vorbereitet, das ich nicht gern wegwerfen möchte, und zwar Energie. Wir wissen ja alle über Energiewende und bla bla und alles Mögliche und Atomkraftwerke und ohne geht's nicht und mit geht's auch nicht und all dieser Kram und Windkraft und die Gefahr jetzt plötzlich durch Windkraft, dass da, das wusste man schon vor 20 Jahren, Eisbrocken durch die Gegend fliegen oder so ein Windkraftrad, das kann auch mal umfallen, wie in Dänemark passiert, habe ich schon gesehen, oder ähnliches. Solarenergie, dann dummerweise scheint die Sonne nicht immer, also Konstruktionsfehler vom lieben Gott und lauter so ein Kram. Aber es gibt einen neuen Trend, eine neue Entwicklung, und zwar Energy Harvesting, also Energieerntetechnologie. Was ist das? Nun, eine Solarzelle gehört dazu, okay, ein Windkraftrad auch. Aber was nützt das zum Beispiel bei meiner Maus, wenn ich eine Computermaus habe? Dieses blöde Teil, da ist immer, weil ich eine Funkmaus habe, ich bin ja nur ein Funker und mag diese ganzen Strippen nicht, die bei meinen Millionen Mausbewegungen pro Tag auch irgendwann brechen und Wackelkontakte haben. Aber dieses blöde Teil, immer dann, wenn ich es brauche, ist die Batterie leer, weil ich nicht auf die Leuchtdiode geguckt habe, die vorher anstelle von grün schon rot geblinkt hat. Aber was wäre, wenn solche Geräte oder viele andere Geräte ihre Energie aus der Umwelt bekämen?
Also mit der Maus kann ich dir raushelfen. Da gibt es schon eine Lösung für, dass es Mäuse gibt, die auf einer speziellen Unterlage bewegt werden und ihre eigene Energie erzeugen oder genug Energie erzeugen, um diese Funksignale abzusenden.
Habe ich gelesen, aber ich brauche wieder eine Unterlage dafür und für mich ist das ein Rückschritt. Mauspad, Mauslappen oder sowas war gestern.
Aber im Shop werden ja auch Mauspads verkauft.
Das ist ja auch was ganz anderes.
Aber keine Energie erzeugen. Ja,
nee, das wäre aber vielleicht mal eine Idee.
Also Thomas Ritter, wir brauchen Mauspads, die Energie erzeugen. Sowas. Nee, ich meine was ganz anderes. Ich meine diese Harvesting-Sachen. Es gibt kleine Chips mittlerweile. Die Technologie, die schreitet ganz rapide weiter. Die empfangen aus der Luft einfach diese elektromagnetischen Wellen. Und wir haben ja derart unglaublich viel von diesem elektromagnetischen Schmutz in der Luft. Wenn wir in dem Frequenzbereich sehen müssten und nicht im sichtbaren Licht, dann würden wir nichts mehr sehen, weil das wäre alles zu. Wir haben Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, wir haben Infrarot, wir haben Radargeräte, wir haben Radar am Auto, wir haben WLAN. Mobiltelefone, WLAN, Bluetooth. Die ganzen Kameras, alles Bluetooth. Was so ist. Unglaublich viel. So, und die Energie ist in der Luft. Mit einer Antenne fangen wir sie auf, verstärken sie, demodulieren sie und können es das ansehen und anhören. Warum soll man diese Energie nicht auch nutzen können? Und da gibt es also Technologien, die mittlerweile klein und fein sind, die nehmen Energie auf. Nur das sind nur Pikowatt oder vielleicht sogar Nanowatt. Das reicht also nicht aus. Man muss also viele dieser Bereiche kombinieren. Mittlerweile gibt es aber auch andere Sachen, die aus Schall Energie gewinnen. Wir kennen doch diese Piezo-Feuerzeuge. Früher hatte ein Feuerzeug einen Feuerstein und da hat ein Rad dran gerieben und da hat es Funken gegeben und ist Benzin entzündet worden, später Gas. Aber mittlerweile hat man diese Piezo-Dinger da, da schlägt ein kleines Hämmerchen oder vorgespannt mit einer Feder drauf und das Kristall sagt, aha, ich habe Power bekommen, jetzt mache ich einen Funken und da ist Energie da. Sowas gibt es ja auch als Miniatur-Lautsprecher oder Mikrofon. Ja, die sind ganz, ganz platt und ganz flach und wenn da eine Erschütterung kommt oder irgendetwas, auch dann gibt das Energie ab. Sowas könnte man zum Beispiel machen.
Die werden ja zum Beispiel in den Schuhen schon eingesetzt, die LEDs drin haben zum Blinken, die gerade bei Jugendlichen sehr beliebt sind und die nachts auch sehr sicher sind.
Genau. Also Schuhe, klar, schönes Thema, praktisches Thema. Das ist genau das Gleiche. Energie durch mechanische Bewegung, auch die kann gewonnen werden. Energie dadurch, dass sich irgendwelche Sachen in Magnetfeldern bewegen, hin und her verschieben oder sonst was. Und eine Kombination aus all diesen Dingen, die parallel läuft, diese Entwicklung, mit deutlichen Verringerungen von Stromaufnahme. Wenn ich mir überlege, eine Computermaus, am Anfang war das gar nicht denkbar, dass da ein Sender drin ist, der etwas zum Computer sendet und batteriebetrieben. Die Batterie wäre nach einem Tag leer gewesen. Heute halten solche guten Dinge locker mal 6 Monate. Und das geht ja weiter. Das heißt, die Energieaufnahme unserer Kleingeräte wird deutlich geringer. Nehmen wir ein Mobiltelefon, mein C-Netz-Telefon. Da konnte ich 20 Minuten telefonieren. Dann musste der 600 Milliampere-Stunden Akku aufgeladen werden. Das hat aber 6 Stunden gedauert.
4 Akkus. 4 Akkus bei der CeBIT waren in meiner Tasche und haben die Hosen runtergezogen. Damit kam man knapp einen Tag aus. Ganz knapp.
Ja. Und heute kann mein Mobiltelefon im Standby locker mal 300 Stunden verkraften. Und ich kann aber auch einige zig Stunden damit telefonieren. Das heißt, in der Richtung hat sich etwas getan. Das nur, um es mal zu verdeutlichen. Und diese beiden Entwicklungen, die laufen so in die gleiche Richtung, dass wir für unsere täglichen Umgebungsgeräte, also nicht Bohrmaschine, Sachen, die Kraft brauchen, sondern alles, was mit Anzeigen oder Ähnlichem zu tun hat, oder Daten übertragen, dass die immer weniger Energie für ihre Aufgaben benötigen und auf der anderen Seite diese Harvesting-Technologie immer mehr Energie aus der Umwelt gewinnen kann.
Gibt es da schon Chips dafür, die man kaufen kann?
Es gibt Chips dafür, ja, die kann man auch kaufen.
Oder ist das alles nur noch Forschung?
Na, im Prinzip die mechanischen Umsetzer basieren alle auf Piezo-Elementen, die man ja in der verschiedensten Form bauen kann. Diese elektromagnetischen Wellen sind Spulen. Was eben aus Antennen.
Ja. Ja. Also, es gibt da unterschiedliche Bereiche. Die Entwicklung, die läuft also zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im militärischen Bereich, Luftfahrt, Schifffahrt. Ein Schiff, das schlingert und taumelt oder sowas. Da kann man im Grunde genommen Generatoren haben, wo in einer Spule irgendwelche Magneten hin und her schwingen oder sonst was. Und da wird Energie erzeugt. Gleichzeitig dämpft es natürlich auch die Schwingung des Schiffes noch mit. Ne?
Es gibt zum Beispiel in den USA eine Firma, die heißt Liquid Robotics. Die bauen unbemannte Wasserfahrzeuge, die haben oben Solarzellen drauf für die Messwerte und unter Wasser haben die so eine Spezialkonstruktion, womit die sich vorwärts bewegen. Hm. Die leben also von den Wellen, von dem Auf und Ab im Meer, bewegen die sich vorwärts.
Gedanken für Wellenkraftwerke.
Ja, Automobile zum Beispiel, vor allen Dingen in Deutschland leben die von den Schlaglöchern. In unserem europäischen Ausland haben wir weniger davon, aber wir könnten das einsetzen. Schienenfahrzeuge genauso, auch da haben wir immer, wenn ich im Zug sitze, wupp, und Stöße und Ähnliches. All das kann man umsetzen, wieder zurück in Energie. Denk dir mal die Identifikationssysteme auf dem Bauernhof bei Tieren. Tiere rennen durch die Gegend, trampeln, stampfen, erzeugen letztendlich damit Energie, die man wieder aufnehmen könnte und über einen kleinen Sender dann kann dann dieser Sender sagen, hör mal, das ist dieses Tier, ich bin der, ich krieg so viel Futter, ich bekomme weniger oder ich muss zum Tierarzt oder was weiß ich auch immer. Also die Anwendung.
Das gibt's doch schon.
Ja, nur die Gewinnung der Energie geht da noch nicht, denn das muss man bisher von außen einstrahlen. Ja, also so wie mit einem RFID-Chip.
Passive Detektoren da.
Ganz genau. Wenn das aber aktiv wäre, dann hätte man eigentlich den nächsten Schritt und könnte auch größere Reichweiten überwinden.
So. Ja, die ganze Welt würde sich wahrscheinlich ändern.
Dann brauchen wir bloß noch Energiespeicher, die effektiv sind.
Es reichen dazu in aller Regel Kondensatoren aus für diese Aufgaben, die damit erledigt werden wollen.
Goldcap.
Ja, in der Richtung. Mittlerweile gibt es da sehr, sehr hochwertige Energiespeicher, die man relativ schnell aufladen kann, die eine sehr geringe Selbstentladung haben und ausreichend kurzfristig auch Energie zur Verfügung stellen, damit man da irgendwas machen kann. Dieser Markt, dieser Harvesting-Markt, der wird den Analysten zufolge so ab 2015 überproportional wachsen. Man rechnet dann in den nächsten 5 Jahren damit, dass er um den Faktor 4 etwa zunehmen wird. Das ist also eine Geschichte, da sollten wir uns überlegen. Und wir sollten uns darauf einstellen, dass viele, viele Geräte ihren Strom künftig aus unserer Körperbewegung, Körperwärme, auch die kann man umsetzen, Strahlung, Licht und so weiter gewinnen können. Ein drahtloser Kopfhörer, ein Funkkopfhörer, der heute mit Batterien betrieben wird, der könnte durchaus durch die Kopfbewegung seine Energie erzeugen. Und das wäre ja in Ordnung. Und
das kommt natürlich dann auf die Musik an. Da hast du bei Techno mehr Energie, als wenn du Klassik hörst.
Die hörst du ja in der Regel auch lauter. Und wenn der Kollege Back dann einschläft und sowas und keine Energie mehr erzeugt, dann geht das Ding aus. Passt ja auch.
Aber man könnte, wenn man in eine Disco geht, also ich meine, mir hat jemand erzählt, der ist auch schon ein bisschen älter, der war in der Disco, hat man ihn gefragt, kommst du her zum Sterben? Also das ist schon ein bisschen bisschen sehr, sehr pervers schon, was man da so hören kann. Aber wenn ich in die Disco gehe und sammle da die ganze Energie der lauten Musik, gehe ich mit einem vollen Handy nach Hause, oder?
Könnte durchaus sein, ja. Ich habe ja schon ein Mobiltelefon bei mir im Auto auf dem Armaturenbrett liegen. Das liegt mir im Gesicht nach unten. Warum? Weil auf der Rückseite eine Solarzelle ist. Ja. Und das Ding, da ist der Akku in der Regel immer geladen. Ich habe es nicht eingeschaltet. Also die Energie, die dort, vor allen Dingen im Winter, von der Solarzelle aufgefangen wird, die reicht nicht aus, um das Ding immer im Standby laufen zu lassen. Noch nicht, muss ich vielleicht sagen. Mhm. Aber im Sommer durchaus. So, und wenn es aber ausgeschaltet ist, dann habe ich immer einen vollen Akku. Und wenn ich es brauche, ja, dann nehme ich es vom Armaturenbrett. Das ist auf so eine selbstklebende Matte da. Die Dinger, die sind übrigens irre, was es da mittlerweile gibt. Die legt man irgendwo hin. Ja, die kleben nicht, haben keine Rückstände. Ja. Aber alles haftet derart fest da drauf. Naja, nehme ich es eben, schalte es ein und kann telefonieren. Also, solche Anwendungen, die sind einfach nur schön und ideal. Und wir haben ja auch schon seit vielen Jahrzehnten Armbanduhren, Funkarmbanduhren, die ihre Energie aus der Solarzelle, die sie hinterm Zifferblatt haben, bekommen. Irgendwo sind das doch ja fast sowas wie technische Lebewesen. Ernähren sich aus der Umwelt und geben Informationen wieder zurück, eventuell auch Energie durch Wärme oder sonst etwas in einem anderen Maße. Also unsere Technik, unsere ganzen Bemühungen, Energie zu sparen, bekommen einen neuen Aspekt. Im absoluten Kleinleistungsbereich werden wir Energie aus der Umwelt entnehmen können, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wärme, Vibration, Schall, Funkwellen, Licht und so weiter. Und werden damit Geräte betreiben können und brauchen uns nie mehr um Batterien zu kümmern.
Wirst du dir denn auch so ein, ich glaube, Combined Harvester heißt das, glaube ich, kaufen?
Ich bin Mitglied im Bauern- und Winzerverband. Aber einen Mähdrescher, einen Combined Harvester werde ich mir nicht kaufen. Bei mir fährt zwar ab und zu so ein Harvester vorbei, aber der fährt in den Wald, um Bäume zu ernten. Das ist auch wieder etwas anderes. Die sind aber ein bisschen zu groß. Die aus der Umwelt zu betreiben, man weiß es nicht, der könnte ja vielleicht die Bäume verbrennen. Nach dem Krieg hat man ja auch Autos gehabt mit Holzvergaser.
Ja. Also, würde mich heute nochmal reizen, sowas mal aufzubauen.
Ein Auto mit Holzvergaser?
Ja, überhaupt nicht. Holzvergaser mal dazu zu bringen, sich zu drehen. So ein bisschen, was weiß ich, mit irgendeinem Motorprinzip. Stirling-Motor vielleicht, der braucht ja auch nur gewärmt zu werden.
Stirling-Motor ist auch eine feine Sache. Also ja. Es gibt sicherlich viele Ideen, die wir nicht verfolgt haben, die letzten Jahrzehnte, weil Heizöl so billig war. Und das Heizöl jetzt nicht mehr billig ist und das Atomkraft verpönt ist, das bringt uns wieder dazu, alte Ideen aufzugreifen, weiterzuentwickeln, eventuell neue Ideen dazuzupacken. Und dann kommen wir vielleicht endlich dazu, dass wir von dieser Welt irgendwann mal nicht in 10, aber vielleicht in 100 oder 200 Jahren nur so viel Energie entnehmen, wie wir ihr wieder zurückgeben können. Dass wir unsere Welt nicht verbrauchen für die Zukunft, sondern dass wir in Harmonie mit der Welt leben. Wäre doch schön, wenn die Technik uns dazu verhelfen könnte.
Boah, wir können denn ja darüber berichten.
Tolles Schlusswort.
Herr Heinz, du willst mir doch wirklich nicht antun, noch 200 Jahre zu leben, oder?
Nein, nicht ganz.
Ja. Also,
du, stell dir mal vor, wir würden solche Harvester-Dinger in unserem Shop verkaufen.
Das wäre eine tolle Idee. Ja, man müsste mal sehen, was es auf dem Markt schon gibt. Aber eine solche Harvester-Maus zum Beispiel oder ein Harvester-Kopfhörer oder ähnliche Sachen, Das wäre doch was. Es ist ganz normal, dass wir heute Uhren irgendwo bei uns zu Hause rumstehen haben mit einer Solarzelle und die keine Batterien mehr brauchen. Aber warum soll es nicht auch langsam andere Geräte geben? Natürlich nicht einen Lötkolben, der braucht zu viel. Aber ein Messgerät zum Beispiel. Ich habe noch keinen digitalen Multimeter gesehen, welches aus der Umwelt Energie aufnimmt. Oder wenn ich irgendwelche Messvorgänge mache, ohne den Messvorgang selbst zu beeinflussen, dennoch daraus Energie zu gewinnen. Es gibt Millionen Ideen, wie wir unsere Umwelt entlasten können. Denn das Problem ist ja, dass ein solches kleines Gerät, das nur winzige Leistungen benötigt, um zu leben, in Anführungszeichen, dass das in Wirklichkeit über das schwachsinnige Steckernetzteil, auch wenn sie heute besser geworden sind, viel, viel mehr Energie verbraucht, in Wärme umsetzt, als das, was es eigentlich benötigen würde. Aber
ich habe schon den Spruch dafür.
Ja?
Batteriest du noch oder harvestest du schon?
Batteriest du noch? Ja. Ja, es hat irgendetwas. Gut. Das war eine merkwürdige Sendung, die wir heute gemacht haben. Wir haben angefangen
schön.
Und wussten nicht, dass wir am Ende länger werden, als wir am Anfang gedacht haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was haltet ihr denn davon?
Vom Shop.
Vom Shop natürlich auch.
Da den haben wir nämlich. Kommen demnächst die Harvester-Geräte. Combined Harvester über den Shop kaufen.
Erstmal müssen wir ja jetzt McCormick. Sehen, dass solange es kalt ist, noch unsere Schals und unsere Mützen da weggehen. Ja. Und unsere Taschen und unsere T-Shirts und ähnliche Sachen. Das muss ja erstmal weg. Und wenn das leer gekauft ist, dann kommen die Harvester.
Von McCormick.
Von McCormick.
Ja, Daumen nach oben.
Ja, immer ein Elektron übrig behalten.
Was? Ein Elektron?
Mhm.
Na gut, dann behalte ich ein Atom über.
Und ich sag einfach nur Tschüss.
Tschö.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.